Willkommen zur urbanen Spinnstube, dem Strick- und Spinn-Podcast aus Berlin. Ich bin die Ziska, im Internet heiße ich Distelfliege und ihr hört Folge 55. Ich habe für euch heute wieder die üblichen Segmente, was zum Stricken, was zum Spinnen, urbane Selbstversorgung, was ich gerade toll finde und ein Teechen. Ja, die Folge wird heute wahrscheinlich eher etwas kürzer werden. Ich mache das auch so relativ spontan aus dem Handgelenk. Ich habe auch eine schöne neue Vorspannmusik wieder mal zusammengeschraubt aus Apple Loops vom GarageBand-Programm. Und jetzt habe ich gerade wieder mal Mist gesponnen. Ich spinne nämlich heute mal nebenbei. Aber ihr hört trotzdem nicht das Spinnrad, weil ich spinne mit einer leckeren, selbstgebauten Spindel. Und jetzt geht's gleich mal los mit dem Housekeeping. Und zuallererst mal wieder vielen Dank für das Feedback, das es zur letzten Folge reichlich gab. Das hat mich total gefreut. Im Blog total viel Kommentare gehabt und das haben welche in der Gruppe kommentiert, bei Facebook und ja, super, ich freue mich sehr. Und ich habe auch einen Bericht bekommen von Flatter, dieses tolle Mikro-Spenden-Dingens-Systemchen da, wo ich auch angemeldet bin. Und ich habe letzten Monat 6 € eingenommen für den Podcast. Yeah! Und ich zahle ja 2 € im Monat ein und dann habe ich sozusagen 4 € gekriegt von euch und das finde ich super nett. Ja, aus der Podcasting-Welt hatte ich letztes Mal ja schon erwähnt, dass Kaschne einen neuen Podcast rausgebracht hat namens Neues aus der Anstalt und sie hat ihn jetzt leicht umbenannt in Neues aus der Anstalt, Diagnose, Strick und Alltagswahn. Ich habe mir die neue Folge gestern, die Folge 2, gestern angehört und war total angetan und fand halt auch so, was sie so von sich erzählt hat, am Schluss total interessant und sehr wichtig als Thema und kann euch das wirklich nur empfehlen und freut mich wirklich auch nebenher, dass es noch einen deutschsprachigen Podcast mehr gibt. Dann geht's gleich los mit dem Stricken und ich habe jetzt nichts Neues auf der Nadel im Vergleich zum letzten Mal. Ich stricke jetzt gerade wieder, nachdem ich jetzt die Mystery-Socke von vom January Sock Knitters Anonymous Club fertig gestrickt habe und verschenkt habe und Fotos gemacht, aber noch nicht eingepflegt bei Ravelry, habe ich jetzt wieder vermehrt die Firestarter von Janissima in der Mache. Das ist eine Toe-Up-Socke mit seitlich so ganz hübschen Zopfmustern oder Traveling-Stitches. Und ich habe die Toe-Up-Spitze ist eigentlich wie eine verkürzte Reihenferse eigentlich. Also man kann ja statt so zum Beispiel diesem Toe-Up-Anschlag, da gibt es ja verschiedene, so diesen diesen Achter-Anschlag, den türkischen Anschlag, Judy's Magic Cast-On und so. Aber man kann auch einen provisorischen Anschlag machen und dann einfach eine verkürzte Reihenferse, so eine Bumerangferse so zum Beispiel stricken und dann den provisorischen Anschlag auf die Nadel nehmen und dann den Fuß dran stricken. Also diejenigen, die es schon gemacht haben, wissen eh Bescheid und alle anderen können sich darunter jetzt wahrscheinlich nichts vorstellen. Aber es lohnt sich, das nachzugucken, weil das ist echt eine interessante Konstruktion. Ich habe dieses Short Row Toe von Janissima aus der Anleitung gestrickt, die da original enthalten war. Und da sind die Maschen seitlich, damit keine Löcher beim Wenden entstehen, werden die dann so umwickelt. Es gibt also Wickelmaschen. Und ich habe da total abgelost. Beim ersten Socken habe ich das noch ganz gut hingekriegt. Da habe ich nämlich so ein Video, was mir mal eine im Sockenstrickereienforum verlinkt hat, von Cat Body über Wickelmaschen gesehen direkt und hab's direkt nach dem Video gucken oder direkt vorm Computer und vor dem Video habe ich diese Spitze dann gestrickt und es sah gut aus und die zweite Spitze habe ich auf dem Stricktreff angeschlagen und ohne Videohilfe von Cat Body gestrickt. Ich dachte, ich könnte das auswendig, war aber Pustekuchen. Ich habe irgendwie, die eine Seite ging ganz gut, aber auf der Rückreihe, also dieser linke Maschen, links gestrickten Reihe, wo ich dann wende und umwickle, da habe ich total abgelost, also es sah furchtbar aus. Aber so wie ich halt drauf bin, trenne ich meine Sachen nicht mehr auf, sondern denke mir, es geht, denn ist ja nur die Spitze, ist ja egal und das quetscht sich dann eh in Form oder so, sieht man nachher nicht mehr. Also man sieht die Umwicklungen der Wickelmaschen und dieses Video von Cat Body, in dem sie diese Wickelmaschen eigentlich total gut erklärt, das zielt darauf ab, dass die Umwicklung der Masche hinterher auf der Innenseite des Gestricks zu liegen kommt und man von außen halt nichts sieht. Das sieht halt total gut aus. Und ja, habe ich total wieder vergessen. Und wenn ich das nächste Mal Wickelmaschen habe, dann gucke ich halt wieder dieses Catboardy-Video an. Irgendwie haben Anleitungen, die ich stricke, nie Wickelmaschen, außer die von Janissima. Und dann habe ich, immer wenn ich mal eine stricke, habe ich wieder längst vergessen, wie das ging und muss mir wieder dieses Video angucken. Ich finde Cat Body so toll, die ist wirklich, also wenn ihr kein Englisch könnt, habt ihr echt was verpasst. Die macht das wirklich total liebenswert. Und wenn ich in den USA wäre, dann würde ich am liebsten bei Cat Body mal einen Strickkurs machen oder so. Das muss total lustig und lehrreich sein. Also die Frau ist echt, ist super, ein Genie, glaube ich. Und ich verlinke euch dieses Video natürlich im Show Notes in meinem Blog. Ja, das war's eigentlich schon vom Stricken, oder? Nee, ich habe noch was und zwar geht es da auch um die Firestarter Socken. Da gibt es ja diesen typischen Janissima Spickel, der sehr, sehr schön ist. Also ich mag ihren Designstil total gerne. Nur habe ich da immer das Problem und auch bei der Firestarter Socke, dass irgendwie die Spickelzunahmen sehen bei mir kacke aus. Und habe ich es genauso gemacht, wie es in der Anleitung damit bebildert stand. Oder ich denke zumindest, dass ich das genauso gemacht habe. Und trotzdem, also es sah furchtbar aus und dann habe ich ein bisschen rumprobiert und glaube ich, dann bei der einen Seite sah es okay aus und bei der anderen waren da so, oh, sah es schlecht aus. Und dann habe ich die Zunahme nicht ganz am Spickelrand gemacht, sondern eine Masche nach innen versetzt. Sah immer noch nicht gut aus, aber besser. Und dann habe ich eine andere Zunahmenmethode angefangen zu machen und dann sah es eigentlich noch besser aus. Aber eigentlich müsste es auch nach der Janissima-Anleitung so gehen, dass es gut aussieht und ich bin halt einfach nur zu doof, um das zu verstehen. Tja, also falls mir jemand mit den Spickelzunahmen von Janissima helfen kann, beziehungsweise auch so ein Problem hatte, dass die erst hässlich aussahen und dann eine Lösung dafür gefunden hat, weil dann freue ich mich auf jeden Fall über Hilfe. Also ich glaube, wenn man nie Probleme hatte mit den Spickelzunahmen bei diesen Mustern, dann kann man mir auch nicht helfen, weil man sich gar nicht vorstellen kann, wieso das bei mir blöd aussieht. Und ich weiß es, ich bin selbst auch nicht drauf gekommen. Also ich habe schon zwei Paar Brainless-Socken von Janissima gestrickt und einmal Kieler. Und ich meine, dass ich da eigentlich nicht diese Probleme hatte. Ich habe die erst jetzt gehabt und ich verstehe eigentlich gar nicht, warum und was ich vorher konnte und wieso ich es jetzt auf einmal nicht mehr kann. Naja, keine Ahnung. Vielleicht sollte ich doch mal die Brainless-Anleitung nochmal hervorziehen und schauen, ob die Zunahmen vom Spickel da anders beschrieben sind wie in der Firestarter-Anleitung. Beziehungsweise die Kiela habe ich ja auch noch, die könnte ich ja auch mal zu Rate ziehen vielleicht. Ja, das war dann alles vom Stricken. Meine Firestarter-Sock-Problematik habe ich jetzt vor euch ausgewalzt. Und dann geht's mit dem Spinnen weiter. Ich habe was fertig gemacht, nämlich ein total schönes Merino-Seidengarn. Das habe ich bei der letzten Episode schon erwähnt. Also das war aus einem Bett von der Sandy und das ist ihr Shop heißt Lana Passion und das ist so ein handkariertes Merino-Seidenbett. Und das habe ich dann relativ flott runtergesponnen und dann fiel mir ein, das sind ja nur 50 Gramm und ich sollte was anderes noch, dann Farbverlauf zu was anderem spinnen. Das habe ich ja, glaube ich, live während der letzten Folge zu Ende gesponnen. Und dann habe ich mir ein blaues Merino-Seidenbett auch von der Sandy zurechtgelegt. Und dann habe ich festgestellt, dass es doof aussieht von diesem hell-Lavendel-Lila zu diesem Meerblau. Und ich hatte noch von der letzten Tour de Vlies einen Kammzug Merino-Seide von Ashford. Das ist eine Mischung verschiedener Farben mit ungefärbter Seide. Das habe ich damals gewonnen und der Preis war von Dash gespendet. Und ich hatte eigentlich schon angefangen, dieses Zeug auf Spindeln ganz relativ dünn zu spinnen. Und es hat sich aber so ergeben wollen, dass dieses Lila einfach total perfekt zu diesem hellen Lavendel-Lila gepasst hat. Und dann habe ich kurzerhand den Rest von dem Kammzug, den ich hatte, vom Spindelprojekt sofort abgezogen und dem Spinnradgarn zugeführt und habe einen Farbverlauf vom hell zu dunkellila gesponnen, habe dann den ganzen kompletten Kammzug runtergesponnen, also nicht an einem Tag, aber ich glaube an 3 Tagen, habe das Garn verzwirnt an einem Abend. Und hab's dann über Nacht gebadet und ich habe es jetzt gestern zum Trocknen gehangen. Und gestern konnte ich noch nicht die Lauflänge ermitteln. Also ich habe zwar gezählt, wie oft es um meine Haspel ging, um die Nidi Noddi, aber das ist noch nicht trocken gewesen und deswegen konnte ich kein Gewicht rauskriegen. Also ich wiege und messe und so alles, wenn es sozusagen also fertig ist mit Entspannungsbad und allem. Und jetzt ist es halt fertig und jetzt ist es auch trocken und ich denke, nachher werde ich dann auch das wiegen und rauskriegen, wie lange es jetzt eigentlich ist. Und mein Traum wäre, daraus einen Traveling Woman Shawl zu stricken, weil der ist ja für Sockenwollstärke geschrieben und es hat definitiv Sockenwollstärke zweifädig erreicht. Also, obwohl ich meine, ich hätte dünn gesponnen, aber das ist ziemlich flockig locker geworden. Ich habe das auch alles so lange in Auszug gesponnen und das ist ziemlich aufgeflufft. Ja, ich bin jedenfalls mal gespannt. So. Genau. Und dann wollte ich noch was sagen zum Thema der letzten Episode, Sockengarn selber spinnen. Da bin ich nämlich auch wieder ein bisschen weitergekommen. Und zwar hatte ich ja letztes Mal davon erzählt, dass ich, was ich bis jetzt an Sockengarn gesponnen habe und was meine Erfahrungen dazu sind. Und ich habe jetzt inzwischen dieses Kapitel über die Anforderungen an Sockenwolle aus dem E-Book Spin Your Socks aus vom Interweave Press Verlag gelesen. Und da war so ein Satz drin, der hieß, Downbreeds hätten viele Fasern, wo die sehr filzunempfindlich seien. Und ich dachte mir, wie Downbreeds? Down heißt doch sowas wie Daune. Und ich habe auch schon was von Down Fibers gehört, also von daunigen Fasern, so wie Kaschmir und Angora und sowas. Und ich dachte mir so, was? So feine, flockige, kurzfasrige sollen filzunempfindlich sein? Also Rad ab oder was? Es kann ja wohl gar nicht sein. Also glaube ich nicht. Und dann habe ich in dem Ravelry Forum Spin Your Socks, nee, Spin to Knit Socks heißt das, habe ich das nachgefragt und dann hat mich eine aufgeklärt, dass Downbreeds in diesem Fall nicht wegen Daune so heißt, sondern wegen den Downlands aus England. Und das sind die alten Schafrassen dieser Gegend, also. Und die werden halt hauptsächlich dafür bekannt, dass sie oft filzunempfindliche Wolle hätten. Und dann wurde das Fleece and Fiber Source Book noch genannt, was auch beim letzten Spinntreffen mal rumging und wonach ich schon gesabbert hatte. Und dann habe ich mir das bestellt. Und da habe ich reingeguckt und die sogenannten Downbreeds sind zum Beispiel Suffolk, South Down, Dorset, Hampshire, Oxford, Shropshire. Und speziell in Ravelry Foren habe ich sehr viel Gutes gehört von Suffolk und Dorset. Und bei Dorset ist nochmal ein Unterschied. Es gibt drei Dorset-Schafrassen, die auch in dem Fleece and Fiber Source Book vorkommen. Also es gibt die Dorset Family. Und dagegen geht es um Dorset Horn und Dorset was anderes. Und das sind nicht die Downbreeds, sondern zu den Downbreeds gehört das sogenannte Dorset Down oder nur Dorset. Und Dorset Horn, was es zum Beispiel beim Wollschaf zu kaufen gibt, ist eben nicht dieser Downbreed, sondern also diese Down-Schafrasse, sondern es ist Dorset Horn, das ist was anderes. Genau. Ja, ich will jetzt jedenfalls mal versuchen, an solche Fasern ranzukommen, um die dann zu vergleichen mit denen, was es hier zum Beispiel gibt. Also ich habe ja mit dem Coburger Fuchsschaf zum Beispiel relativ gute Erfahrungen gemacht, wenn es auch etwas paketschnurartig war im Ergebnis. Und mit so einer Eiderwolle hatte ich auch mal gute Erfahrungen, aber ich glaube, bei Eiderwolle kann man halt Glück oder Pech haben. Und genau, also wenn ich mal so ein Downbreed hierher bekomme und das könnte ich mir bei World of Wool in Großbritannien auf jeden Fall bestellen, die haben echt alles, dann könnte ich wirklich mal vergleichen, was es eigentlich hier so Vergleichbares gibt. Und da habe ich dann noch, ist mir eingefallen, dass im Ravelry Forum Sockenstrickereien. Da ging es auch mal, glaube ich, um Sockengarnspinnen. Und es gibt eine so eine super Spinnen-Crack-Expertin, die auch super gerne fast nur Socken strickt und heißt deswegen auch so Just Socks oder Jasmin. Und sie hat schon mal ein paar Mischungen. Sie spinnt total viel Garn für Socken. Und sie hat empfohlen, von Wollknoll die süddeutsche Wolle zu nehmen. Es ist, glaube ich, Merino Landschaf, also nicht das feine Merino, sondern eine andere Schafrasse. Und sie meinte, die hält, ist wahnsinnig gut haltbar, filzt nicht und könnte sie wahnsinnig gut empfehlen. Sie ist auch nicht besonders grob, also sie ist noch relativ gut auf der Haut zu tragen. Ja, das wollte ich dann dazu erwähnt haben, also die Downbreeds und die süddeutsche Wolle von Wollknoll. Das ist auch ein Online-Shop, Wollknoll, also kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr spinnt. Und was noch zu erwähnen wäre, das habe ich nicht aufgeschrieben, das muss ich jetzt schnell mal nachtragen. Es gibt ein deutsches Buch, was so ähnlich ist wie das Fleece and Fiber Source Book oder einen ähnlichen Anspruch hat. Es nennt sich das Wollprojekt. Es gibt ja die Handspinngilde und die Vorsitzende, Vorstandsfrau der Handspinngilde, der Namen ich jetzt gerade nicht aufgeschrieben hat, die hat irgendwie so ein Buch veröffentlicht, wo praktisch Wolleigenschaften deutscher oder in Deutschland gehaltener Schafrassen besprochen werden. So, weil halt in den amerikanischen und britischen Quellen sind halt oft Schafrassen drin, die es hier nicht gibt und die man sich dann halt von Übersee bestellen muss. Und deswegen finde ich toll, dass es auch was für die regionale Schafsorten gibt. Und ich habe es leider noch nicht. Ich werde mir das aber auch, glaube ich, mal bestellen. Ich wollte jetzt nicht gleich den totalen Kaufrausch haben. Und deswegen habe ich es mir nicht bestellt. Aber eigentlich ist es eine gute Sache. Muss ich mir mal kaufen. Und ich verlinke das Wollprojekt-Buch auch in den Shownotes. Ja, dann kommen wir zur urbanen Selbstversorgung. Und hier habe ich letztes Mal ja schon angekündigt, dass ich über sogenanntes Waschsoda sprechen wollte. Und ich hatte neulich wieder mal mein olles Waschsoda rausgekramt, weil ich einen Problemfall hatte, nämlich die Katze hat total Angst vorm Tierarzt und die hat das letzte Mal, als sie beim Tierarzt war, in ihre Katzenkörbchen Kuscheldecke reingemacht, vor lauter Angst halt gepinkelt. Die Decke kam dann auch in die Waschmaschine und irgendwie war der Geruch aber total hartnäckig und ging nicht richtig raus. Also so, wenn die Decke so rumliegt, hat man nichts gerochen. Aber ich nahm sie neulich zur Hand, wollte mich drin einhüllen und ikitikit. Also man hat schon noch deutlich gerochen, dass die Katze da reingepisst hatte. Und dann habe ich gedacht, naja, man kann ja mit Waschsoda vorher über Nacht einweichen. Das soll ja so gut sein, um hartnäckige Verschmutzung zu lösen. Und dann habe ich halt die Decke in eine Plastikwanne getan, warmes Wasser rein und habe so ein Esslöffel Waschsoda-Pulver dazugegeben und das über Nacht halt einweichen lassen und dann in die Waschmaschine alles geschmissen und gewaschen und danach war alles weg, also wirklich total gut. Und was halt bei Waschsoda wohl auch ein Vorteil ist, dass es halt nicht nur sehr effektiv ist. Also es bildet eine Lauge, glaube ich. Ich habe das eigentlich offen bei Wikipedia, jetzt könnte ich glatt mal gucken. Ja, Das heißt auch kalziniertes Soda und es bla bla bla, blub blub blub, Chemo Chemo, und Verwendung, Verwendung. Aha, die Ägypter haben es zum Mumifizieren benutzt, steht hier. Interessant, interessant. Als Reinigungsmittel findet es schon seit dem Altertum Verwendung. Also es ist wohl ein sehr ursprünglicher Stoff und ist eines der vielseitigsten chemischen Produkte, steht hier. Also bla bla bla. Ja, also es gibt praktisch ja, sehr nett, also mit dem, in dem Wikipedia-Artikel wird alles in einen Topf geschmissen, also Backsoda, Waschsoda und Ätznatron, das ist mir hier ein bisschen zu doof, muss ich sagen. Das kann ich ja gar nicht richtig verwenden, den Artikel. Tja, Pech gehabt. Also, was ich jedenfalls woanders schon gelesen habe, ist, dass es auf, glaube ich, eine Lauge macht und dass es halt dadurch sehr entfettet, dass und dass, wenn es sozusagen seine Wirkung entfaltet hat, dann zerfällt es halt in total harmlose Bestandteile, die in der Umwelt überhaupt nichts mehr ausmachen. Also ich glaube irgendwie Kalk und irgendwas, also so völlig unbedenklich und baut sich halt gut ab und so. Und ja, das ist halt eine sympathische Sache. Ich habe das auch schon zum Putzen von ziemlich, ja, von hartnäckigen oder sehr verdreckten Sachen benutzt. Oder wenn man zum Beispiel einen Boden hat, der so richtig aufgewaschen und geschrubbt werden muss, wenn man dann so eine Soda-Lauge macht, da geht echt was weg, muss ich schon sagen. Das ist eine tolle Sache, so. Man darf das nur mit Handschuhen benutzen, weil das die Hände total stark entfettet auch. Und deswegen benutze ich das eigentlich relativ selten. Ich benutze, wenn zum alltäglichen Putzen, immer Wasser mit einem Tropfen Spülmittel drin und das war's. Also sonst brauche ich eigentlich nichts. Oder vielleicht mal normalen Haushaltsessig, um halt irgendwie Scheiben putzen oder so. Aber wenn halt mal wirklich so ein Waschproblemfall eintritt, ein Wasch- und Putzproblemfall, dann komme ich echt mit dem Waschsoda total weit. Also das ist schon eine tolle Sache. Was man nicht damit machen sollte, ist Wolle entfetten. Also wenn man die Wolle danach auf der Haut tragen möchte, dann lieber nicht, weil die wird dann wirklich sehr strohig und völlig fettfrei. Ja, ich hatte im Internet versucht, mal bei Chefkoch gibt es mehrere Forendiskussionen, wo es um die vielseitige Verwendung von Waschsoda geht. Das Problem ist halt, es gibt diese drei Soda-Arten. Das Waschsoda, nämlich Natriumcarbonat. Dann gibt es Speisesoda, das ist Natriumhydrogencarbonat. Und das sogenannte Ätznatron, das ist Natriumhydroxid. Und die Leute, wenn die in Foren so sich Erfahrungen austauschen, dann springen die auch sehr oft zwischen den verschiedenen Soda-Arten. Und wenn eine Person nicht so richtig drauf achtet, was sie gerade bespricht, ist es eigentlich gefährlich, weil das sind sehr unterschiedliche Stoffe, die auch sehr unterschiedlich gehandhabt werden müssen, so. Ja, deswegen werde ich auch nicht groß was, glaube ich, verlinken, höchstens mal zu der Seite, wo man vom Hersteller von dem Waschsoda, da gibt es nämlich ein paar Tipps, die dann wirklich nur auf das Waschsoda zugeschnitten sind. Ja, und dann geht's weiter mit, was ich gerade toll finde. Und das sind wieder mal was Künstlerisches, und das sind meine Mini-Aquarellfarben von Winsor & Newton. Und ich habe heute nämlich mal wieder mein Art-Journal rausgezogen und habe mit so einem schwarzen Uniball-Gelschreiber habe ich was schnell hingezeichnet, und das habe ich dann mit Aquarellfarben koloriert. Und es ist so, so schön geworden, und es ging so, so schnell. Also Aquarellfarben, das geht so zack, zack, fertig und schön. Oh, ich liebe Aquarellfarben. Und diese Winsor & Newton haben halt so eine Studentenfarbenreihe. Die sind sehr günstig vom Preis her. Also ich glaube, da kostet so dieser kleine Plastikreisefarbkasten mit 12 Farben, der kostet 10 Euro oder so. Ich müsste jetzt gerade mal gucken. Nü. Tja. Nee, kann ich. Es dauert mir jetzt zu lange, das zu gucken. Oder soll ich einfach Pause drücken? Ich drücke einfach mal Pause. Naja, nee, habe ich jetzt leider nicht gefunden. Und aber vielleicht, wenn ich es noch nachträglich finde, dann packe ich das auch in die Shownotes. Also es ist echt ein günstiger, okayer Aquarellkasten. Und das war's schon von was ich gerade toll finde. Das wird heute eine kurze Folge. Und dann geht's weiter mit Teechen, und weil ich immer noch ein bisschen meine, oder immer noch Erkältungszeit ist und ich immer noch leicht verschnupft bin und so, trinke ich schon wieder Schnupfen-Nasentee. Das ist so eine Kräutermischung, die, wo habe ich die denn gekauft? Ich weiß es gar nicht mehr, aber das schmeckt auf jeden Fall gut, und ich finde auch, dass es so in der Erkältungszeit auch sehr wohltuend ist, der Schnupfennasentee. Ja, und das war's für heute mal wieder. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, finde ich total klasse, dass das mit dem Podcast schon so lange geht und immer noch so Spaß macht. Und das verdanke ich halt hauptsächlich euch, weil ihr mir so nettes Feedback gebt. Und ja, immer wenn ich das so mitkriege, dass ich hier nicht so in den leeren Raum reinrede, das macht einfach noch mehr Spaß. Und es macht mir natürlich auch Spaß, irgendwie regelmäßig die Gelegenheit zu haben, euch mit meinen Handarbeitsthemen voll zu schwafeln. Ja, ich wünsche euch eine ganz tolle, faserverrückte Zeit, eine schöne Woche und Stricken ohne Tränen. Macht's gut, tschüss. Okay, wieder ist eine Folge Die urbane Spinnstube zu Ende, und ihr bekommt hier die obligatorischen Kontaktinformationen. Alles, was ich in der Folge erwähnt habe, versuche ich in den Shownotes zu verlinken oder zu erwähnen, und die findet ihr auf meinem Blog unter distel.today.net, und today wird geschrieben T-W-O-D-A-Y. Ich freue mich sehr über Kommentare auf eben jenem erwähnten Blog oder in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch und in der Strick-Community Ravelry.com. Und wer mir eine E-Mail schreiben will, kann das tun unter distel@spiritvoices.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, und eine schöne Woche und Stricken ohne Tränen.